Ich freue mich auch, mal wieder hier sein zu können. Und ich möchte euch heute wieder ein Stück weit mit auf den Weg nehmen. Das ist bei mir immer wieder so, das kennt ihr ja schon. Man fängt irgendwo an und dann kommen wir so auf das, was mir dann einfach auch wichtig ist. Ich möchte euch heute am Anfang was zeigen, und zwar von der hebräischen Schrift möchte ich euch ein bisschen was erklären. Ich kann leider kein Hebräisch und merke, das ist für mich inzwischen ein großes Manko, aber ich glaube, ich bin nicht fit genug, um das jetzt noch zu lernen. Ihr seid hier oben, das sind einfach mal die Buchstaben in zwei Reihen und hier drunter, wie die Buchstaben dann einfach heißen. Man sieht es nicht ganz so deutlich, aber diese Schrift hat eigentlich keine Selbstlaute. Also A, E, I, O, U kommt in dem Sinn, so wie wir es kennen, nicht drin vor, nicht in der geschriebenen Variante. Und es gab, das wusste ich auch nicht, keine Zahlschrift. Also 1, 2, 3, diese Zahl, wie wir sie haben, die haben die Juden nicht gehabt. Deswegen sind sie auf die Idee gekommen, dass man denen Buchstaben Zahlen zuordnet. Das heißt, Aleph ist 1, Gimel ist 3 und so weiter. Und da gibt es inzwischen heute noch viel mehr. Zusätzlich ist mit der Zeit diese Punktierung entstanden, sodass man also A, E, I, O, U drin hatte. Aber man weiß es vom Ursprung her ja nicht ganz so genau. Ich möchte euch da was deutlich machen jetzt einfach mal. Ja? Geht einfach mit. Das Wort David besteht aus zwei Buchstaben, das ist das Dalet und das Waf. Das A und das I, das fällt einfach im Geschriebenen. Ihr habt es vielleicht schon entdeckt, wenn man verschiedene Übersetzungen hat bei dem Namen Noemi. Ich bin es gewohnt von der alten Bibel her, dass es Noemi heißt. In anderen Bibeln wird es mit Naomi übersetzt oder irgendwie anders noch. Also man könnte da jetzt rumspielen, gell? Man könnte auch beim David rumspielen. Man könnte es ja David nennen. Dann hätten wir schon mal, wenn man ein E reinsetzt, hätten wir schon mal in Englisch, oder? Ohne dass man da groß überlegen müsste, wie man das schreibt. So, und jetzt kommt noch was dazu, nämlich diese Zahlen. Das heißt, David als Wort hatte auch einen Zahlenwert, nämlich die Zahl 14. Für uns ist das jetzt nicht so interessant, sage ich mal, aber Jude, die spielen da auch gern. Und für die ist das Wort Gottes nicht, ich sage jetzt nicht so kleinkariert, sage ich wie bei uns manches Mal, sondern viel weiter. So. Und der Matthäus hat sein Evangelium geschrieben für Juden. Und ihr kennt Kapitel 1, ist für uns richtig langweilig. Warum? Stammbaum, genau. Das ist für uns langweilig, aber für einen Juden nicht. Denn der Matthäus beginnt sein Evangelium zum Beispiel wirklich mit einer, jetzt muss ich mal nachschauen, Beweisführung. Der hat sich das wohl überlegt. So, und wenn man jetzt in Matthäus 1 liest, das Ende vom Stammbaum, dann heißt es von Abraham bis David, waren es 14 Generationen. Von David bis zur Verbannung nach Babylon wieder 14 Generationen. Und von der Verbannung nach Babylon bis zu Christus noch einmal 14 Generationen. Für den Matthäus steckt hier unheimlich viel drin. Das ist Beweisführung. Der Messias gehört in diesen Stammbaum rein. Er beweist das Jude gegenüber quasi und sagt, guck doch mal, hey, das findet sich durchgehend, dieser Plan Gottes findet sich durchgehend im Alten Testament. Wie gesagt, für uns, da wir kein Hebräisch können und auch nicht so im Alten Testament bewandert sind, denkt man manchmal, was soll das? Wenn man sich aber mit der Bibel an mancher Stelle auseinandersetzt, wird sie interessant. Ich habe euch noch mal was. Ich habe euch hier oben drei Buchstaben wieder. ein CH, ein T und ein R und so schreibt man es dann auch. Gelesen wird ja von rechts nach links, nicht wie bei uns von links nach rechts. Und deswegen habe ich das auch so hingeschrieben. So, dieses Wort kann man jetzt, je nachdem, was man an Selbstlaute reinfügt, verschiedene Worte bilden. Das heißt dann einmal, wenn ich es mit A mache, heißt es Charat und bedeutet eingegraben. Wenn ich aber jetzt ein E und ein U reinnehme als Cherut, dann bedeutet dieses Wort Freiheit. Und jetzt gibt es Rabbiner, die sagen dann einfach, Leute, lest nicht Charat, sondern lest Cherut. Da steckt noch viel mehr drin. Das heißt, die Juden können das beides nebeneinander stehen lassen. So, jetzt möchte ich euch das mal zeigen in einem Vers mit diesen zwei Bedeutungen. Wir kommen noch zu Pfingsten, okay? Da heißt es in 2. Mose 32, und Gott hatte sie, die Tafeln mit den Geboten, selbst gemacht und die Schrift war Gottes Schrift. Und sie war eingegraben in die Tafeln. Das ist also dieses Charat, eingegraben in die Tafeln. Und die andere Übersetzung, jetzt wird es interessant, kann man dann so übersetzen, und Gott hat sie selbst gemacht, also wieder diese zwei Tafeln, und die Schrift war Gottes Schrift. Und jetzt heißt es Freiheit in den Tafeln. Oh, bleiben wir nochmal zurück. Das ist was ganz Großes. Diese zwei Bedeutungen da drin. Ich zeige euch das gleich noch ein bisschen. So, jetzt kommen wir mal an uns Deutsche ran. Oder Mitteleuropäer oder wie man es auch immer nennen will. Bei uns kommt da oft diese Frage auf. Was ist richtig? Links oder rechts? Stimmt das Wort oder stimmt das Wort? Unser Denken ist so angelegt oder trainiert über Jahrhunderte hinweg auf entweder oder. Und damit engen wir unheimlich viel ein und damit kommen auch manche Probleme auf, wenn der eine so eine Übersetzung hat und der andere so eine Übersetzung. Und dann gibt es diese Streitpunkte, welche Übersetzung ist die richtigere? Und Jude sagt, Freunde, was bedeutet dieses Wort für mein Leben oder diese Deutung von meinem Leben? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Wenn ich dieses Wort nehme in 2. Mose, wenn ich lese, eingegraben, eingeritzt, eingemeißelt, wenn ich Worte in Stein einmeißel, was heißt das? Das heißt doch ein Stück weit, das ist was Dauerhaftes, das ist was Beständiges. Das heißt für einen Jude frei weg, das Wort unseres Gottes ist beständig. Das Wort unseres Gottes, das hat einfach Bestand über Jahrhunderte und über Jahrtausende hinweg. Ein Jude wird jetzt noch mal weitergehen. Nächster Schritt. Wo finde ich vielleicht eingeschrieben, eingemeißelt, wie auch immer? Und dann kommt ein Vers, da steht zwar nicht eingemeißelt, sondern eingezeichnet, aber wir haben diese zwei Sachen wieder drin. Gott hat die Gebote auf zwei Tafeln geschrieben. Jetzt gibt es einen ganz tollen Vers. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich gezeichnet. Da haben wir wieder dieses Zwei. Da steckt was ganz Großes drin. Das, was ich euch so heute auch mitgeben möchte, unter anderem. Das Wort für heute ist wow. Wenn ihr das mitnimmt, wow, und dann dran aufhängt, was ich euch noch sage, dann habt ihr viel gewonnen. Wow. Gott hat mich immer vor sich. Ich bin wie so ein Bildschirmschoner bei Gott. Mein Name, meine Person. Gott vergisst mich nicht. Auch nicht in Corona. Auch nicht in dieser bescheidenen Zeit und. Auch nicht in meine Tiefen. Oder in diese Zeit, wo es mir so richtig gut geht. Gott vergisst mich nicht. Er hat mich vor sich. Und wenn ich jetzt das andere nehme, diese andere Übersetzung, Freiheit, dann heißt es für einen Jude, in den Geboten steckt Gottes Hilfe für unsere Freiheit, Lebenshilfe. Gott hat uns befreit aus Ägypten, das ist Gnade, das ist Geschenk. So fängt es immer an. Gnade und Geschenk. Und damit wir diese Freiheit gut leben können, im Miteinander, untereinander, auch mit Gott, dazu hat Gott uns Gebote gegeben. Nicht hier so eingegrenzt, sondern damit sie uns helfen. Wer von euch hat ein Haustier? So, was habt ihr? Kaninchen, okay. Was? Ein Zwergdackel, ein Hund. Bleiben wir beim Einfachen für mich heute. 5, besser wie so viel. Wer hat noch was? Ihr habt? Was? Ein Kater. Okay, also Katze. Ich bleibe heute beim Einfachen, okay? Was gibt's noch? Noch jemand was? Okay, ich habe immer Wellesittich, habe aber gerade keine mehr. Warum legen wir uns Haustiere zu? Das erste ist doch einmal, es sind für Kinder auch Spielgefährte, es sind Freunde, wenn man danach einen Hund hat. Sie bereichern unser Leben. Oder definiert ihr Haustiere an der Arbeit? Ich glaube nicht, oder? Also, Arbeit gehört dazu. Wer einen Hund hat, muss Gassi gehen. Wer Kaninchen oder sonst was hat, man muss den Stall putzen, kommen wir nicht drum rum, oder? Auch wenn das manchmal lästig ist. Aber das andere steht doch im Vordergrund, oder? Das, was uns gut tut, das, was uns Freude macht an den Tieren. Jetzt haben wir hier eine unterschiedliche Blickrichtung wieder. Der Jude sieht die Gebote als das Gute. Und wenn wir Jude angucken und Gebote, dann denken wir mal manches Mal, ach, die arme Jude, die tun uns ja so leid, so viel Arbeit. Merkt ihr den Unterschied der Blickrichtung? Wenn ich das Gute drin entdecke. Und das ist das, was die Juden haben. Dieses Gute. Hier kommt dieses Wow. Das ist mir heute Morgen gekommen. Wow, das kann es ja auch bedeuten. Dieses Wort. Gebote. Gebote heißt nicht nur Verbote, sondern es ist Lebenshilfe. Und zur Tora, was wir als Gebote sehen, da gehören die ganzen 5 Bücher Mose dazu. Wichtig, diese Worte, das, was ich entdecke, es darf dieser Grundbotschaft der Bibel nicht widersprechen. Das ist einfach das Wesentliche daran. Jetzt habt ihr die ganze Vorrede gehabt, aber mir war sie ganz arg wichtig. Nochmal, für uns geht es sehr schnell darum, um für und wider, um entweder oder. Und ich wünsche mir das von Pfingsten her, dass Gott das bei uns aufreißt. Dass Gott hier aufbricht durch seinen Geist. Ich habe hier ein Buch, ist schon ein bisschen mitgenommen, habe ich auch schon so gekauft, zu die Leidens- und Auferstehungsgeschichte Jesu. So. Dann habe ich dieses Buch gelesen und ich habe gemerkt, wow, das wieder, er hat eine andere Sicht bei manchen Bibelstellen. Und dann habe ich damals, als ich das so durchgelesen habe, Dietmar Kammler gefragt. Dann sage ich, Dietmar, ich habe hier ein Buch, kann ich da weiterlesen drin? Sag ich, von wem? Sag ich, von Bonhoeffer. Boah, wenn du noch was verwischst, kauf alles, was du kriegst. Das ist einer Quell, der bei mir angefangen hat aufzubrechen. Dass ich nicht nur immer in dieser Spur, so hat man das schon seit Jahrhunderten gesehen, sondern zu sagen, hey, vielleicht steckt mehr drin. Vielleicht steckt einfach mehr drin. Und jetzt möchte ich mit euch diesen ganz großen Sprung machen. Den Sprung in das Jahr, als Jesus starb. Was hatte die messianische Jude, so möchte ich es jetzt wirklich nennen, was hatte die erste Christe alles erlebt? Jesu Tod, seine Auferstehung. Das nächste war ein großer Himmelfahrt. Und dann lesen wir hier in Lukas 24 zu Himmelfahrt und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf den Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Hey, da war nicht nur einmal wow. Für diese Menschen damals, da hat sich so viel verändert gehabt. Tiefen, wo man sich überlegt hat, hat sich denn alles gelohnt. Und dann auf einmal ist Jesus hier und Jesus ist ihnen begegnet. Jesus hat ihnen Wort Gottes erklärt. Und dann standen die dabei, als der Vater Jesus zurückgenommen hat in die Herrlichkeit. Und dann heißt es hier so, große Freude, oder? Hey Leute, da war was los bei denen. Gott, Jesus geht zurück in die Herrlichkeit. Er sitzt, und da kommen alttestamentliche Bilder auf, er sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Und wir sind dabei gewesen und haben das gesehen. Und dann ging es eben los, dass sie alle Zeit, so heißt es hier, im Tempel waren. Die haben zum Reden gehabt, die einen Ort braucht, wo sie sich treffen konnten. Und sie haben Gott gepriesen und gelobt und Gott angebetet. Und dann kam Pfingsten. Aber die haben damals nicht Pfingsten gefeiert. Dieses Wort gab es damals noch gar nicht. Die haben was anderes gefeiert. Die haben Schavuot gefeiert. Das ist dieses jüdische Fest. Das geht 2 Tage und für die Kinder ist das ideal. Es sind 2 Tage, an denen isst man hauptsächlich Süßes. Jetzt könnte man drüber nachdenken, da gehört rein Milch und Honig. Verschiedenste Gründe. Da gibt es Süßigkeiten, genial. 2 Tage lang. Kuchen, da kann man fürs ganze Jahr vorfuttern oder so oder nachholen. Da gibt es noch andere Dinge, alles Mögliche an Süßem. Warum? Weil das Wort Gottes, weil die Gebote, weil das alles was Süßes ist. Was, wo uns gut schmeckt. Aber in diesem Fest liegen 2 große Dinge. Das eine ist das Fest, an dem die Gabe des Gesetzes der Tora gefeiert wird. Und zwar war es so, vom Auszug her waren es 50 Tage, bis Mose die Gebote am Berg Sinai bekommen hat. Von daher ist von Ostern bis Pfingsten 50 Tage. Das ist so. Es wird zusätzlich und zudem gefeiert das Erntefest, die Weizenernte. Aber für religiöse Juden ist das der Schwerpunkt. Wenn wir das jetzt dazu nehmen, was ich vorhin gesagt habe, es geht um die Gabe der Tora, es geht darum, dass Gott seinem Volk sein Wort gegeben hat. Das wird da an diesem Fest gefeiert. Und für diese junge Christen, wie ich sie jetzt nenne, war das was ganz Besonderes. Denn die haben unheimlich viel mit Gott erlebt. Die haben jetzt erlebt gehabt in den letzten Wochen, wie Gott sein Wort erfüllt hat. Dass der Messias gekommen ist, ist eine. Dass der Messias für sie starb, dass er auferstand, dass er in den Himmel fuhr. Hey Leute, da könntet euch Juden, ich weiß nicht, wie viele Verse dazu sagen. Messianische Juden, ja. Gott hat sein Wort erfüllt. Gott war treu, Gott ist treu. Gott lässt uns nicht hängen. Er hat seinen Sohn lebendig gemacht, Leute. Ach. Und dieses Fest Shavuot gehört zu diesen 3 große Pilgerfeste der Juden, Passa, Shavuot und dann im Herbst das Laubhüttefest, wo Tausende von Menschen in Jerusalem waren. Und darunter diese messianische Jude. Jetzt lese ich euch noch ein paar Verse vor. Und als der Pfingsttag, also Shavuot, gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Wenn ich jetzt die andere Stelle dazu nehme, kam für mich gleich, wo haben die sich getroffen? Wahrscheinlich im Tempel. Einfach mal mit Fragezeichen, ja? Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und jetzt steht da, erfüllt das ganze Haus. Das ganze Haus ist im Griechischen auch so ein großer Begriff. Da können wir auch den Tempel unter Umständen mit reinnehmen. Aber was auch reingehört, ist eine Hausgemeinschaft. Oder es kann gehen bis zum Volk. Das heißt, indem sie saßen, es kann sein, dass es einfach auch heißt, die waren im Tempel unter Umständen zusammen, es kam dieser Sturm, es kam dieses Brausen und erfüllte alle die, also auch die ganze Tempel und erfüllte vor allem die, die da beieinander waren, diese ersten Christen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und setzten sich auf einen jeden von ihnen und sie wurden erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden gab. Stellt euch vor, ich nehme euch jetzt mit in den Tempel einfach rein. Diese Säulenhalle und überall an diesem Fest sind Menschen. Und dann passiert es. Da braust's. Ich erlebe das in Leofels ab und zu mal richtig so, wenn Westwind kommt, dann zieht's bei mir bloß einmal. Wie Hechtsupp, sage ich immer, also ist manches mal heftig, muss manches schön festbinden, dass nicht fortfliegt. Das geschah da in diesem Tempel, wahrscheinlich. Es könnte ja auch in einem Haus gewesen sein, ja? Lasst uns das wirklich so nebeneinander stellen. Aber wenn sie anschließend gepredigt haben, dann war das für mich wahrscheinlich doch im Tempel. Jetzt stellt euch vor, ihr seid da mit drin und da hinter im Eck fängt es auf einmal an. Da passiert was mit Feuerzungen, liebe Leute, wie das auch immer aussah. Aber da steht man im Tempel und fragt sich, was geht denn jetzt vor sich? Was passiert hier? Und dann fangen die auch noch an zu predigen, zu reden in andere Sprache. Also das wäre für die Schule so cool, oder? Oh, wir könntet alle Englisch, ohne dass wir es lernen müsstet. Für mich wäre es gerade genial, wenn ich Hebräisch oder Griechisch könnte, ohne lernen. Wow. Und zwar verstehen können. Nicht nur die Buchstaben lesen können, sondern verstehen können. Wow, hier steckt einfach drin diese Freude für mich. Und hier nochmal wichtig, es darf der Botschaft der Bibel nicht widersprechen. Und was bedeutet denn diese Variante hier drin auch? Was bedeutet das, wenn das im Tempel passiert ist oder wenn das im Haus passiert ist? Was sagen diese verschiedenen Deutungen mir? Nicht zu streiten und zu sagen, hier steht aber unser deutsches Wort Haus. Da machen wir unseren Gott und die Bibel einfach klein. Petrus hat dann gepredigt. Und da heißt es, das erfüllt sich hier und es soll geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott der Herr, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen und eure alten Träume haben. Diese Worte gebraucht ihr Petrus, um den Menschen damals zu erklären, was hier gerade passiert. Weihnachten, hier, Jesus kam zu uns, Ostern, Jesus starb für uns und Pfingsten, Jesus lebt in uns. Und dann heißt es von Petrus weiter, ihr Leute von Israel, hört her. Was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Auch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten Messias bestätigt. Stückle später in seiner Predigt, es besteht also kein Zweifel dran. Und ganz Israel soll es wissen. Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Retter gemacht. Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Wurde beim Johannes schon mal gefragt, gell? Was sollen wir tun? Und dann kommt diese Aussage, kehrt um zu Gott, fordert Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Ja, sehen wir, mit die wichtigste Aufgabe, die der Heilige Geist hat bei uns. Er berührt uns und schließt das Wort Gottes auf, dass wir es verstehen können. Es war damals schon so. Der Heilige Geist schenkt es, dass Menschen erkennen können, dass Jesus der Messias ist. Dass Jesus für euch, für mich gestorben ist. Das ist Wirken des Heiligen Geistes. Das ist der Anfang. Und dann möchte Gott durch seinen Geist weiter mit uns reden, uns zeigen, wie wir mit ihm leben können. Und das auf verschiedenste Art und Weise. Ich möchte es nochmal mit Shavuot, mit diesem Pfingstfest verbinden. Dieses jüdische Fest. Der Gott, der seinem Volk sein Wort gegeben hat. Über Jahrtausende hinweg treu war und treu ist. Dieser Gott hat seinen Geist geschenkt, damit wir sein Wort verstehen können. Damit er ganz persönlich mit uns reden kann, wenn wir unsere Bibel aufschlagen. Dieses Wort Gottes ist ein lebendiges Wort. Ich wünsche mir das so, dass wir offen sind fürs Wort Gottes. Und ich wünsche mir was anderes. Ich wünsche mir von Herzen, dass wir anfangen, ich sage es jetzt wirklich mal so, dieses Wort Gottes zu studieren. Dass wir uns auch mal Zeit nehmen für dieses Wort Gottes. Ich glaube, meine erste Auslegung habe ich mir mit 15 oder 16 gekauft. Es war verrückt, es geht. Eins habe ich entdeckt von der Schrift her, wo ich meinen Namen reingeschrieben habe. Das war das Buch Ruth, ich weiß auch Buch Könige. Das sind die Auslegungen. Hey. Aber dass wir uns auch mal vielleicht die Bibel lesen, mit verschiedenen Auslegungen oder Übersetzungen nebeneinander und sagen, was steht denn da und was steht da. Nicht um zu sagen, was ist richtiger, sondern um zu sagen, was steht hier, was kann ich hier lernen und was kann ich hier lernen? Ich weiß nicht, wer gestern Liebenzeller Gottesdienst angeschaut hat. Dr. Roland Jausinner-Partys gesehen haben. Er hat unter anderem, er ist Bibelübersetzer, und er hat ein Neues Testament übersetzt. Es wird ein, das heißt ganz einfach, das Buch. Das werde ich mir zulegen. Neugierig sein. Hat er vielleicht an der einen oder anderen Stelle was anders übersetzt, dass Gott wieder mehr mit mir reden kann, auf eine andere Art und Weise? Ich habe daheim jetzt auch die Basisbibel und so manches daheim. Ich lade euch ein. Ich höre zurzeit Bible Tunes. Ich weiß nicht, wer das kennt. Zum Matthäus-Evangelium höre ich da gerade jeden Morgen. Das sind so zwischen 6 und 9 Minuten. Länger geht es nicht. Eine Auslegung zu Verse aus dem Matthäus-Evangelium. Und das ist super. Das ist jemand ganz anderes. Und der sieht manche Dinge wieder anders. Und auf einmal wird das Wort Gottes groß. Es redet wieder. Das ist das, wo ich mir wünsche, dass Pfingsten das bewirkt. Keine Gefühle. Da geht es mir jetzt gar nicht drum. Sondern dass Gott uns wieder motiviert, uns mit seinem Wort auseinanderzusetzen und zu entdecken, wie reich dieses Wort Gottes ist. Es ist ein ganz großer Schatz und eigentlich müsste mir zu Pfingsten hinzufeiern, Shavuot. Gott hat uns sein Wort gegeben. Nur so viel, die Jude startet dieses Shavuot manches Mal mit einer Bibelnacht, so nenne ich es jetzt. Da sitzt man zusammen und studiert. Es sind 3 T's für die Juden. Die Tora, der Tanach, das ist das ganze Alte Testament, und der Talmud, das sind mündliche Überlieferungen. Die gehören zusammen. Da wird guckt, was sagt denn die Stelle? Was sagt der Rabbi? Wow, so extrem manches Mal, und die können das stehen lassen. Ich möchte uns Mut machen, wirklich die Breite und die Tiefe, die Weite des Wort Gottes wieder zu entdecken. Ich wünsche mir, dass das Pfingsten das bewirkt. Amen.